Free FM auf 102,6. For you to fly.
Black Lives Matter. Wieso protestieren wir im Jahre 2020 immer noch für die gleiche Sache wie in den 60ern? Der Fall George Floyd hat gerade der Black Lives Matter Bewegung noch einmal mehr Aufmerksamkeit gegeben und auch in Deutschland, in vielen verschiedenen Städten, wurde am vergangenen Wochenende protestiert. Morgen, den 9. Juni 2020, gibt es auch in Ulm am Münsterplatz um 18 Uhr eine Mahnwache. Ob es dabei um Rassismus geht oder präziser um George Floyds Ermordung, das haben wir Lothar Heusohn, den Veranstaltungsleiter, gefragt.
Bei der morgigen Mahnwache geht es tatsächlich um zwei Aspekte. Also das erste ist ganz konkret darauf aufmerksam zu machen, es ist der Tag der Beerdigung von George Floyd, dem letzten in den USA ermordeten, vor allen Dingen Afroamerikaner, von der Polizei ermordeten. Es geht um den strukturellen Rassismus, um die strukturelle Diskriminierung, die Ausgrenzung, die Unterdrückung, ja, die Tötung, auch insbesondere von Menschen dunkler Hautfarbe, von Afroamerikanern. Darauf wollen wir vor allen Dingen halt international hinweisen. Der zweite Aspekt ist, ja, er ist nicht von irgendjemandem getötet worden, falls man das so wenig freundlich sagen kann. Er ist von Polizei getötet worden. Einer von vielen, darauf wollen wir auch hinweisen, also auf die strukturelle Polizeigewalt. Und ein weiterer Aspekt in der ganzen Angelegenheit, das ist, auch hier gibt es das. Also nicht in der Form wie in den USA, überhaupt keine Frage. Aber auch hier haben wir natürlich immer wieder das Problem von Ausgrenzung, von Rassismen, von Diskriminierung, gerade auch in Ulm. Also unlängst hatten wir den Fall, jetzt ist er gerade gerichtsnotorisch, im Bürgerhaus Mitte, wo ja auch der Afro-Ulmer-Community angeschossen worden ist von einem Rassisten. Ich war selbst Zeuge dort und konnte diesen ganzen Prozess verfolgen. Ein klassisches rassistisches weißes Weltbild gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe. Und wir hatten den Vorfall hier in Erbach, der ja im Augenblick auch gerichtlich verhandelt wird, mit dem Überfall auf die Roma-Familie. Also insofern ist es nicht nur weit, weit jenseits des Atlantiks, sondern auch ein Problem, das wir hier selbst auch bei uns in der Bundesrepublik, sag's nochmal, noch fokussierter, auch bei uns hier in Ulm haben. Ich bin ja immer so ein bisschen, als so lange jetzt schon in Ulm lebender und arbeitender Mensch, bin immer so ein bisschen in der Vorstellung befangen, Ulm ist doch irgendwie die Insel der Seligen und irgendwie läuft es hier doch anders, warum auch immer. Aber man muss sehr feststellen, Ulm ist letztendlich auch eine Stadt wie viele andere. Also darauf aber wollen wir hinweisen und mit dieser Mahnwache, aber im Mittelpunkt, und das ist mir wichtig nochmal zu sagen, im Mittelpunkt morgen steht tatsächlich George Floyd, im Mittelpunkt steht die Antirassismusbewegung in den USA und in internationale Solidarität nochmal von dem kleinen Ulm aus zu signalisieren. Und im Mittelpunkt steht auch hier die afrodeutsche Community, die es auch in Ulm gibt, ihnen, kann ich das sagen, es klingt jetzt so pathetisch, ihnen zu ehren, wenn man so will, machen wir diese Veranstaltung und wollen die auch nicht mit irgendeinen Themen großartig befrachten.
Aber also, wenn man sich so mit dem Thema befasst, dann kriegt man auch ziemlich schnell mit, dass es eben viele Leute gibt, die dann das Ganze so ein bisschen kritisch sehen und dann auch ja sagen, ja, Rassismus gibt es halt schon ewig und George Floyd ist ja nicht der erste von Polizei ermordeter Mann oder an sich Afroamerikaner. Es ist halt einfach was tatsächlich einfach schon häufiger passiert. Was denken Sie, warum gerade jetzt der Fall von George Floyd das fast zum Überlaufen gebracht hat, sage ich mal? Weil ich meine, der Aufschrei überall auf der Welt ist riesig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin gerade 18, sowas habe ich wirklich, also selber noch nie wirklich miterlebt.
Also zumindest mal seit den 60er Jahren nicht mehr. Ja. Also seit den 1960er Jahren, also seit den großen Zeiten der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Nein, Sie haben völlig recht. Also der Punkt ist ja, ich habe mir die neuesten Zahlen jetzt nochmal angeschaut. Im Jahr 2019, also im letzten Jahr, sind nach den Zählungen 1099 US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger von Polizei umgebracht worden, getötet worden. 1099, ich kann es mal anders sagen, weil mich diese Zahl auch sehr beeindruckt hat, an 27 Tagen des Jahres 2019, das Jahr, wenn ich mich nicht irre, 365 Tage, nur an 27 ist kein US-amerikanische Bürger umgebracht worden. Das zeigt natürlich die Dimension. Und das ist jetzt nicht erst seit 2019, es ist auch nicht seit 2018. Es ist eine hunderte von Jahren Geschichte. Die Afroamerikaner leben nicht aus Vergnügen in den USA, sondern sie sind dahin mal verschleppt worden. Diese Gesellschaft ist geradezu genetisch eine, die auf Unterdrückung, die tatsächlich auf Ausgrenzung beruht, also die US-amerikanische Gesellschaft. Ja. Ich habe den Verdacht, es ist sehr interessant, weil wir haben ja völlig recht, es ist jetzt überhaupt kein neuer Fall. Es ist einer von ganz, ganz, ganz vielen. Aber dass diese Konstellation, Donald Trump und sein Umfeld, also diese ganze Hardcore-Sozialgesellschaft, die rund um diese neuen Republikaner, der neuen republikanischen Partei, jetzt gruppiert ist, die auf tiefen Rassismen ihre Politik aufbaut. Diese Corona-Geschichte, die ja nun auch nicht alle gleich trifft, die in hohem Maße US-amerikanische Afroamerikaner viel, viel stärker betrifft, zigmal mehr betrifft, mit Ausgrenzung, mit Arbeitslosigkeit, wirklich mit Not und Elend. Jetzt plus diese Polizeigewalt, dass diese Konstellation, das alles zur gleichen Zeit. Und wie gesagt, Donald Trump so als Hintergrund, der ja nun auch tatsächlich, das muss man sagen, wenigstens das kann man zu seiner Amtszeit sagen, der jetzt auch so amerikanische Bürgerrechtsbewegungen wieder neu zum Vorschein gebracht hat. Frauenbewegung, Latino-Bewegung, US-amerikanische, afroamerikanische Bewegung. Also, dass man jetzt auch quasi nochmal ein Symbol hat. Also, wenn man Trump gesehen hat, erst lässt er sich den Weg vom Weißen Haus zu der Kirche quasi mit Tränengas frei machen, um dorthin zu laufen, um dann dort die Bibel in die Hand zu nehmen und diese Inszenierung zu machen. Das schafft natürlich tatsächlich hohe Maße auch an Protestpotenzial. Ich glaube, das alles zusammen ist so das Besondere an der Konstellation. Ich hatte ja immer schon viele, viele Jahre die Hoffnung, dass jetzt sich da grundsätzlich was tun würde in den USA. Bei jedem Toten wieder hatte man neu die Hoffnung, jetzt würde sich was grundlegend verändern. Mit Obama hatten ja viele auch die Hoffnung verbunden, ein Mensch dunkler Hautfarbe, der jetzt alles verändern wird, aber ein Mensch dunkler Hautfarbe verändert diesen strukturellen, kontinuierlichen Rassismus in den USA nicht per Federstrich. Und meine große Hoffnung, anders kann ich das gar nicht sagen, und da würden wir gerne bei der Mahnwache wenigstens einen kleinen internationalen Beitrag dazu leisten, zu sagen, Mensch, ihr steht da auch nicht allein. Euer Kampf in den USA ist auch unser Kampf. Und es ist auch nicht nur eine Geschichte, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es ist auch nicht nur eine Geschichte, die das schwarze Amerika betrifft, die Schwarzen, also die Afroamerikaner betrifft, sondern es ist auch unsere Geschichte. Es ist weiße Gewalt, die da, weiße Gewalt in An- und Anführungsstrichlein, die da geübt wird. Und die Verhältnisse werden sich nur in dem Augenblick ändern, wenn auch in dieser weißen Gewaltförmigkeit der Verhältnisse sich was ändert.
Das ist aber allgemein, also ich habe das jetzt letztens auch mitbekommen, wo es dann, es gibt ja diese Bewegungen, findet ja auch viel jetzt gerade in der heutigen Zeit über Social Media statt. Da gab es ja dann auch Blackout Tuesday und so weiter. Und ich habe halt immer wieder auch mitbekommen, dass Leute heller Hautfarbe dann sagen, ich möchte dazu nichts sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht dazu was sagen kann, weil man ja nicht betroffen ist. Ja. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil Sie haben es ja gerade selber schon angesprochen. Das ist ja auch unsere Geschichte, nur auf von einem, es gehört ja auch zu unserer Geschichte. Und wir haben halt auch dazu beigetragen, sage ich mal, dass das Bild heute so ist, wie es nun mal ist. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Es ist ja white privilege.
So ist es.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dieses Privileg auch nutzt.
Also es gehört nicht nur dazu und es ist nicht nur auch unsere Geschichte, sondern es ist unsere Geschichte.
Genau.
Und es ist konstitutiv. Ja. Also der Aufstieg der US-Amerikaner, auch der US-amerikanischen Ökonomie, wäre überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn es nicht dieses systematische, institutionelle System von Sklaverei gegeben hätte. Und also insofern ist es tatsächlich eine weiße Geschichte. Und ansonsten kann ich nur sagen, also weder ist Gewalt gegen Frauen nur ein Thema von Frauen, noch ist Homophobie nur ein Thema von Homosexuellen. Es ist auch unser Thema, so wie gerade gesagt, ist auch das Thema von People of Color und deren Unterdrückung und der Ausgrenzung und die Rassismen, die alltäglich erlaufen, ist nicht nur eine Geschichte, die People of Color zu lösen haben. In welcher Gesellschaft wollen wir denn auch Menschen mit heller Hautfarbe leben? Ist das unsere Gesellschaft, die auf Gewaltförmigkeit gegenüber Frauen, gegenüber Homosexuellen, gegenüber Lesben, gegenüber Muslimen, gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe beruht? Meine Gesellschaft ist es nicht. Also von daher fühle ich mich da auch unbedingt immer wieder aufgerufen, zu kämpfen
ja.
Klar, im Sinne einer demokratischen, solidarischen, ja, freien Gesellschaft. Das ist, glaube ich, der Entscheid.
Ja, aber gerade so dieses Demonstrieren und so weiter steht halt jetzt gerade, ja, in der Zeit von Corona, ja, auch ziemlich in der Debatte. Weil ich meine, ja klar, man kann demonstrieren mit Abstand und so weiter. Wie sich dran gehalten wird, ist die andere Frage. Es ist, ja, halt so, wenn man die Bilder anschaut und allgemein in die Nachrichten schaut, es wird sich nicht wirklich daran gehalten. Gerade also, in so riesen Städten, ja, wie Berlin und so weiter, ja, also ganz, ganz schwierig.
Ja, ja, völlig richtig. Also ich bin morgen offiziell der Versammlungsleiter, mhm, und ich habe mir durchgelesen die Bedingungen, die an die morgige Mahnwache gerichtet worden sind, also mit mehreren Seiten. Also ich könnte diese halbe Stunde von 18 bis 18.30 Uhr damit verbringen, die Verordnungen des Landes Baden-Württemberg in Sachen Corona zu verlesen, also speziell für Demonstrationen, Mahnwachen etc. Da wäre ich gut eine halbe Stunde beschäftigt. Das macht mir zugegebenermaßen, macht mir schon ein paar Kopfzerbrechen, weil man kann nicht unbedingt dafür sorgen, also ich habe den Auftrag dazu, aber dass das eingehalten wird, also auch von den Abstandsregeln und. Wenn man sich anschaut, am letzten Wochenende ist ja in vielen Städten der Bundesrepublik genau zu diesem Thema demonstriert worden, sind ja viele, viele Veranstaltungen gelaufen. Ich habe mir speziell jetzt mal München angeschaut. Und dort hatten die Veranstalter 200 angemeldet, haben sie vermutet. Wir haben alle die Zahlen gelesen, 25.000 waren dann da. Also da kannst du schon als Versammlungsleiter ziemlich in Panik verfallen, wenn es dann darum geht, wie hältst du denn die Auflagen ein?
Ja.
Nun, da ich nicht morgen, also das würde ich dann riskieren, wenn wir morgen 25.000 wären. Aber nein, also ernsthaft, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, wir werden morgen mehr, deutlich mehr, und das hoffe ich nicht nur, sondern ich glaube, das ist auch so, als die angemeldeten, von mir mal angemeldeten 60. Und nun habe ich heute nochmal telefoniert mit den Bürgerdiensten und gesagt, hey, jetzt lassen Sie uns bitte nochmal beraten, was machen wir denn, wenn es mehr werden, was ja toll wäre. Und sagt, naja, also machen wir uns nichts vor, auf den Münsterplatz, so mit den Corona-Regeln, gehen auch 500-600. Also ich glaube nicht, dass es morgen so viele werden, aber es wäre natürlich fantastisch. Und irgendwie werden wir das schon in den Griff kriegen. Ja, ja, das ist natürlich jetzt schon auch auf hohem Niveau nochmal kritisch da reingeschaut, aber zugegebenermaßen, als Versammlungsleiter hast du nochmal eine ganz andere Verantwortung gegenüber dieser Geschichte. Und gleichzeitig, wie gesagt, auch das nochmal zum Stichwort Versammlungsleitung. Und es geht uns morgen tatsächlich um George Floyd. Und es geht uns um die afro-europäische, afro-deutsche, afro-ulmische Community. Und ich hoffe nur, alle nehmen das, die morgen kommen, auch so mit und morgen so zur Kenntnis und kommen dann nicht quasi mit ihren eigenen Themen und benutzen im Prinzip die Diskussion um George Floyd, um dann wieder ihre Geschichten zu transportieren. Dazu gibt es andere Szenarien, dazu gibt es andere Veranstaltungen. Also ich glaube, das sind wir all denen in den USA, die auf den Straßen stehen und in den Plätzen und überall demonstrieren, das sind wir schuldig. Weil so eine Idee ist halt morgen auf jeden Fall auch viele Bilder zu machen und sie auch in die USA zu schicken. Also auch an die Bewegungsleute zu schicken. In Ulm gibt es, nein, besser gesagt in Neu-Ulm gibt es ja auch eine Städtepartnerschaft mit New-Ulm. In Minnesota, also in den USA. Minnesota ist meines Wissens 90 Meilen von Minneapolis entfernt. Also dort, wo George Floyd erschossen worden ist. Und natürlich möchten wir gerne dorthin Bilder schicken, von dem, dass wir auch in Ulm aktiv geworden sind. Also um zu unterstreichen, gesagt, es ist, wir sind da, wenn ich das so sagen darf, solidarisch auch mit all denen, die in den USA unter viel schwierigeren Bedingungen auf der Straße stehen,
ja,
und dort kämpfen.
Und wenn ich jetzt mal fragen darf, ich kann mir vorstellen, Also als ich das Video gesehen habe, war ich ziemlich, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie das für mich war.
Deswegen, der Tod von...
Ja, genau. Wie das, weiß ich nicht, wie das auf mich gewirkt hat, ich kann das überhaupt nicht wirklich in Worte fassen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal Sie, wie hat es Sie getroffen? Wie haben Sie darauf reagiert? Was waren so Ihre ersten Gedanken dazu? Und als Sie dann auch gesehen haben, was das für eine Welle schlägt, was es für Ausmaße annimmt, dass jetzt endlich die Leute ihre eigene Stimme sozusagen in die Hand nehmen und endlich, ja, sprechen und vor allem auch, dass irgendwie auch zugehört wird. Was waren da so Ihre Gefühle?
Also ich glaube, das Erste, das teilen wir auch, man hält es schier nicht aus. Also wir überlegen uns auch für morgen, ob man 8 Minuten 46, was ja jetzt in der letzten Zeit viel passiert ist, war ja die Zeit, die 8 Minuten 46 Sekunden, ob man tatsächlich schweigt. Ich glaube, man erahnt erst, was 8 Minuten 46 für eine unglaublich lange Zeit sind. So, und in dieser Zeit, also wenn man das Video gesehen hat, Man hält es nicht aus. Man möchte am liebsten in dieses Video reinspringen und möchte irgendetwas tun. Was mich am meisten entsetzt hat, das war der Gesichtsausdruck von Chauvin, also dem Polizisten, der dort die Knie hingehalten hat, und seine Kollegen, die so tun, als hätten sie mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun. Also das finde ich mindestens auf der gleichen Schreckensebene wie dieser Mann, der da verzweifelt versucht zu signalisieren, er bekommt keine Luft mehr. Also nicht, dass mich irgendetwas überrascht. Ich habe viel über die Geschichte der USA gemacht und über die politische Geschichte der USA, Sozialgeschichte. Also ich weiß, was mit dieser Gesellschaft los ist. Und ich weiß auch, dass es eine andere USA gibt. Also sozial auch mit viel, viel Kampf gegen sowas. Aber und deshalb... Trotz allem Wissen um die Gewaltförmigkeit, die strukturelle Gewaltförmigkeit, die Exzesse von Gewalt in dieser Gesellschaft. Dieses Video vielleicht deshalb, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, warum jetzt? Dass das auch so gnadenlos 8 Minuten 46 Sekunden zeigt, was in diesem Lande los ist. Wer da die Knie in den Nacken drückt und wer sie gedrückt bekommt. Das ist, glaube ich, das, und das fand ich auch bei der Trauerfeier, die es gegeben hat, oder bei einer der Trauerfeiern für ihn, das Beeindruckende, und das fasst es meines Erachtens nochmal gut zusammen, als einer der alten Kämpfer der Bürgerrechtsbewegung nochmal gesagt hat, diese Knie, die spüren wir seit 400 Jahren in den Nacken der afroamerikanischen Bevölkerung. Das war nicht nur von George Floyd, das ist in die Knie in unserem Rücken. Und vielleicht ist das durch diese unerträgliche Länge, 8 Minuten 46 Sekunden, dann auch nochmal so eindringlich geworden. Und man kann ja sagen, dank dieser 17-Jährigen, die das mitgefilmt hat, ist es so gekommen. Wobei ich mich da auch frage, wie halte ich das eigentlich aus, 8 Minuten 46 aufs Handy zu drücken und das als Videoaufnahme zu machen. Also ohne, dass da auch jemand einschreitet. Also das kommt ja noch hinzu. Also diese ganze Dimension, da spielt sich das ab und niemand greift ein. Also das ist ja so eine Geschichte, die einem auch schier um den Verstand bringt.
Ja, aber wenn ich jetzt mal auch fragen darf, ich meine, man hat ja jetzt gesehen, am letzten Wochenende gab es riesengroße Proteste im Rahmen von Black Lives Matter und so weiter. Wieso hat sich Ulm nicht früher gemeldet, um zum Beispiel auch zu protestieren oder um die Mahnwache schon? Ich meine, jetzt ist ja klar die Beerdigung, das habe ich jetzt rausgehört vorher schon.
Ja.
Aber ich meine, der Fall, oh Gott, jetzt muss ich mich gerade täuschen, ist ja jetzt dann doch schon bestimmt eine Woche her.
Also der Vorfall, der Tod,
ja, genau,
war am 25. Mai.
Ja, genau, es ist also dann tatsächlich schon.
So, und morgen ist der 9. Juni.
Ja, es ist wirklich schon.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. und zugegebenermaßen habe ich mir die dann auch immer wieder gestellt. Mensch, warum haben wir nicht früher was gemacht? Und nun sind wir alle, das ist keine Entschuldigung, wir sind halt alle mit ganz vielen Aktivitäten beschäftigt und es ist halt eine überschaubare Gruppe auch in Ulm, die da aktiv ist. Das Festival Contre le Racisme, viele andere Gruppen zum Glück auch, das Bündnis gegen Rechts. Also es gibt wirklich schon auch viele, viele, nun waren wir alle ziemlich paralysiert durch das, was sich in Ulm abgespielt hat oder in Erbach abgespielt hat und die Konsequenzen davon, weil jetzt gerade die Gerichtsverhandlungen entweder gelaufen sind oder noch laufen. Also wir waren jetzt mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Wie gesagt, das entschuldet es nicht, es erklärt es möglicherweise nur. Und in der letzten Woche habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und auch gesagt, länger können wir hier nicht mehr warten. Also wir müssen jetzt unbedingt was tun. Und deshalb ist es jetzt mit sehr schneller, heißer Nadel gestrickt worden. Und dann haben wir geschaut, was wäre denn, in Anführungsstrichlein, auch da nochmal ein guter Tag. Und dann kam uns dieser Dienstag als besonders symbolträchtiger Tag, weil es die Beerdigung ist. Also wir hätten es sicher auch schon am Sonntag machen können oder sowas. Aber das hätte nicht diese Symbolkraft wie jetzt am kommenden Dienstag. Wie gesagt, das legitimiert es nicht, aber jetzt blicke ich mal auf das halbvolle Glas. Wir tun immerhin was und zwar etwas spät, aber hoffentlich immer noch wirksam.
Ja, und dann kommen wir jetzt nochmal zum Schluss auf die Mahnwache dann morgen zurück. Wie genau sehen denn da dann die, also der Infektionsschutz aus? Ist es nur Abstand?
Abstand.
Oder Mundschutz?
Also Mundschutz, Abstand und glücklicherweise habe ich nirgendwo in den Auflagen gelesen, das, was wir vor wenigen Wochen ja noch hatten bei der Rettungskettenaktion hier in Ulm, genau, also es um die geflüchteten Menschen, da musste man ja tatsächlich eine Anmeldung machen, derjenigen, die da hingehen und man musste die Namen auflisten und die Adressen. Also diese Auflage habe ich jetzt zumindest nirgendwo gelesen in den Auflagen für die Mahnwache. Das ist eine große Erleichterung.
Ja. Weil also rein theoretisch kann morgen dann auch einfach
so jeder kommen. So ist es. Es ist eine offene Geschichte. Mhm. See you. Wir singen morgen. Und es wird nicht viel, es ist eine halbe Stunde voller Reden, sondern es wird eine Hauptrede geben von einem Pastor, Paul James. Und der interessanterweise auch hier bei der Security arbeitet im Mehringer Weg, in einem großen Flüchtlingswohnheim. Und weil es uns wichtig ist, er kommt ursprünglich aus Nigeria, weil es uns auch wichtig ist, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch so die afrodeutsche Community hier in Ulm auch in den Mittelpunkt zu rücken. Und dann hoffen wir, dass wir das mit den Corona-Auflagen in den Griff kriegen.
Ja, hoffentlich.
Und dass uns die Polizei dann dabei ein bisschen in dem Fall hilft.
Ja, hoffentlich. Ja gut, dann sage ich ganz, ganz herzlich Dankeschön.
Ja, ich danke
in jeder
Hinsicht.
Free FM auf 102,6.